Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Nee, die geht nicht mit Sandalen auf den Mount Everest. Die weiß, was sie tut. Das sagt heute so der Vater von Carola Rakete über seine Tochter. Carola Rakete, Sea-Watch-Kapitänin, hat vor 2 Tagen 40 erschöpfte Flüchtlinge an Land gebracht, obwohl sie keine Anlegeerlaubnis hatte. Sie wurde von italienischen Behörden festgenommen. Heute gab es eine erste Anhörung auf Sizilien. Ihr drohen bis zu 10 Jahren Haft. Was wurde da heute besprochen und entschieden? Das klären wir in diesem Podcast. Und vor allem, wie geht es den 40 Geflüchteten?
Das Letzte, was man gehört hat, ist, dass sie in einen sogenannten Hotspot gebracht worden sind. Also das ist ein Aufnahmelager auf dieser kleinen Insel Lampedusa. Wie die jetzt weiterverteilt werden, ist noch unklar. Das ist das typische Schicksal, dass eben Leute, die im Mittelmeer aufgeklaubt werden, erstmal haben, dass sie in diese Camps gebracht werden, wo man nicht weiß, wie es wirklich mit ihnen weitergeht erstmal.
Nikolaus Nützel, unser Italien-Korrespondent, bringt uns auf den neuesten Stand. Eine Tochter zu sein, ist erstmal noch keine berufliche Auszeichnung. Das twittert heute so die amerikanische Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez. Nicht wegen Carola Rakete, sondern wegen der Tochter von US-Präsident Donald Trump, Ivanka. Die hat sich nämlich beim G20-Gipfel etwas ungeschickt in eine Smalltalk-Runde reingeschlichen. Jetzt ist das Video im Netz unterwegs. Wir helfen heute und sagen, wie man sinnvoll in einen Smalltalk einsteigt. Außerdem geben wir euch ein Update aus Mecklenburg-Vorpommern. Dort brennt nämlich der Wald momentan. Das und mehr jetzt für euch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Menschenleben retten, das kann kein Verbrechen sein, das sagte heute Vormittag Außenminister Heiko Maas. Und damit macht er nochmal deutlich, dass die Bundesregierung das Vorgehen der italienischen Behörden gegen die deutsche Sea-Watch-Kapitänin Carola Rakete deutlich kritisiert.
Die Seenotrettung ist keine Straftat, sie ist ein humanitärer Akt. Und deshalb würde alles, was am Ende nicht zu einer Freilassung führt, glaube ich, doch erhebliche Irritationen hervorrufen.
Am Vormittag ist Carola Rakete mit einem Boot und in Begleitung italienischer Polizei Richtung Sizilien gebracht worden. Dort wurde sie von einem Richter und der Staatsanwaltschaft befragt. Danach wird entschieden, ob ihre Festsetzung fortgesetzt wird oder ausgesetzt wird. Carola Rakete war in der Nacht zum Samstag mit 40 Flüchtlingen an Bord und nach 2 Wochen vergeblichen Bittens zur Landung ohne Erlaubnis der italienischen Behörden in den Hafen von Lampedusa eingelaufen und daraufhin wurde sie unter Hausarrest gestellt. Unser Korrespondent in Italien ist Nikolaus Nützel. Nikolaus, wurde die Befragung von Carola Rakete denn heute durch einen Ermittlungsrichter wie geplant durchgeführt?
Ja, wie geplant durchgeführt. Also sie hat nachmittags um 15.30 Uhr begonnen und sie dauert noch an. Es gab zwischendrin zwar mal eine Pause, wo es hieß, man hat ihr die Gelegenheit gegeben, was zu trinken. Aber wie das Ganze ausgeht, das ist noch offen, weil sie dauert in diesem Moment noch an, die Befragung.
Was wird ihr denn konkret vorgeworfen und wie ordnest du das ein? Wie stehen ihre Chancen auf Freilassung?
Also es ist ja jetzt keine Gerichtsverhandlung, wo sie von der Staatsanwaltschaft schon irgendwelche Vorwürfe genau präsentiert bekommt. Aber es gibt in Italien verschiedene Vorwürfe, die so diskutiert werden. Das eine ist zum Beispiel, dass sie die illegale Einwanderung gefördert habe. Das andere ist, dass sie eben gegen Seerecht verstoßen hat, weil sie, obwohl es verboten war, in italienische Gewässer eingelaufen ist und auch in den Hafen eingelaufen ist. Und beim Einlaufen in diesen Hafen hat es auch ein kleines Unglück gegeben. Da hat sie ein italienisches Schiff der Finanzpolizei, welcher hier zum Militär dazu gehört, touchiert, berührt. Das war jetzt nicht so gravierend, aber da gibt es Leute, die sagen, das war eine Art Angriff auf ein Kriegsschiff. Das ist aber nicht zwingend das, was tatsächlich auch die Justiz sich zu eigen macht, sondern das sind denkbare Vorwürfe, die gegen sie erhoben werden könnten.
Was weiß man denn über die geflüchteten Menschen, die Carola Rakete aus dem Mittelmeer vor der libyschen Küste gerettet hat? Wo sind die untergebracht?
Das Letzte, was man gehört hat, ist, dass sie in einen sogenannten Hotspot gebracht worden sind. Also das ist ein Aufnahmelager auf dieser kleinen Insel Lampedusa. Wie die jetzt weiterverteilt werden, ist noch unklar. Das ist das typische Schicksal, dass eben Leute, die im Mittelmeer aufgeklaubt werden, erstmal haben, dass sie in diese Camps gebracht werden, wo man nicht weiß, wie es wirklich mit ihnen weitergeht erstmal.
Carola Rakete war ja im Auftrag einer zivilen Seenotrettungsmission im Mittelmeer unterwegs. Müsste Europa sich nicht mal Gedanken machen, ein neues Rettungsprogramm auf den Weg zu bringen?
Auf jeden Fall. Es hat ja früher schon Programme gegeben. Also vor 5 Jahren hatte Italien mit einer gewissen Unterstützung aus Europa ein Programm. Das gab dann einen Nachfolger davon. Das war ja deswegen, weil vorher Hunderte teilweise bei einzelnen Schiffsunglücken ums Leben gekommen waren. Ganz so viele ertrinken jetzt nicht mehr, aber es sind immer noch ziemlich viele. In der Tat, ich denke auch, es kann eigentlich nicht sein, dass private Organisationen da in diese Lücke hineinstoßen, die staatliche und offizielle Stellen einfach lassen.
Es gibt ziemlich viel Solidarität für die Kapitänen in Deutschland, auch von politischer Seite. Du bekommst das in Italien mit. Wie sind die Reaktionen auf diese Solidarität?
Ein bisschen reserviert, muss man sagen, weil auch Politiker, die durchaus liberal denken, sagen, das ist ja schön, dass ihr mit eurer Landsfrau, eurer Landsmännin hier solidarisch seid, aber bitte verlasst euch mal drauf, dass wir auch ein Rechtsstaat sind. Wir kriegen das schon hin, mit Frau Rakete so umzugehen, wie man das machen muss in einem Rechtsstaat. Also bitte keine Einmischung von außen. Das ist etwas, was man durchaus hier hört. Es gibt auch einige Aktivistengruppen natürlich, die sich über die Unterstützung aus Deutschland freuen. Aber so der allgemeine Tenor ist, Deutschland, bitte halte dich zurück, wir kriegen das selber hin.
Auf Sizilien wurde heute die deutsche Kapitänin Carola Rakete vernommen. Man ist momentan noch dabei, wie es den Menschen geht, die sie gerettet hat, und wie es weitergeht. Das hat unser Korrespondent Nikolaus Nützel aus Italien uns erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, in Brandenburg, nahe der Kleinstadt Treuenbrietzen, hat letztes Jahr tagelang der Wald gebrannt. Grund war der heiße und trockene Sommer. Jetzt ist es wieder heiß und es ist wieder trocken gewesen und der Wald brennt in Lübtheen, Mecklenburg-Vorpommern. So einen großen Brand hat es nach Angaben der Behörden in dem Bundesland noch nie gegeben. Schauen wir drauf mit Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion. Wie ist denn aktuell die Lage dort?
Ja, sehr problematisch, weil es sehr kompliziert ist, diesen Brand zu löschen.
Warum ist das kompliziert?
Das Gelände, auf dem es brennt, das ist ein ehemaliger Truppenübungsplatz. Und da hatten schon seit den 1930er Jahren alle möglichen Armeen Schießen geübt. Erst die Wehrmacht, dann NVA, Sowjets und bis vor 4 Jahren auch die Bundeswehr. Und dort liegen Tests zufolge ungefähr 45 Tonnen Munition rum. Und dies zum Teil hochexplosiv.
Das heißt also, die Feuerwehr kann da nicht einfach so reinfahren und löschen.
Genau, also Feuer auf Gelände mit Munition ist doppelt problematisch. Einmal, weil die Munition wirkt wie ein Brandbeschleuniger und zum anderen, weil die Feuerwehr, wie du sagst, nicht einfach so auf das Gelände kann, um zu löschen. Die Feuerwehr muss einen Sicherheitsabstand zu dem Gelände einhalten, nämlich 1 Kilometer.
Mhm. Und wie geht man dann vor? Wie löscht die Feuerwehr dann den Brand?
Also es sind 4 Löschhubschrauber von Bundeswehr und Bundespolizei im Einsatz. Allerdings müssen die sehr hoch fliegen, weil das Feuer sehr heiß ist und weil auch Hubschrauber diesen Sicherheitsabstand einhalten müssen. Und weil die Hubschrauber so hoch fliegen, dann verdunstet viel Wasser schon, bevor es bei den Flammen ankommt. Unten am Boden ist ein Panzer unterwegs, der fährt Schneisen in den Wald, damit das Feuer sich nicht weiter ausbreitet. Aber es sollte heute noch windig werden, dadurch könnte sich das Feuer dann leichter ausbreiten.
Das ist die Löschung aus der Luft. Sind denn auch Feuerwehrleute am Boden unterwegs?
Ja, hunderte Feuerwehrleute, außerdem Polizisten, Soldaten und Leute vom Technischen Hilfswerk. Die gehen da jetzt allerdings nicht auf das Gelände, sondern die bewässern die Ränder von dem Wald und die Ränder von Orten in der Nähe, damit das Feuer keine Häuser zerstört. 3 Orte wurden schon evakuiert, mehrere 100 Menschen mussten weg aus ihren Häusern. Problematisch ist auch, dass in der Nähe Munition gelagert wird. Und der Landwirtschafts- und Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, sagt, dass die Feuerwehr unbedingt Unterstützung braucht, also mehr Löschflugzeuge.
Das ist der größte Waldbrand, den wir seit Bestehen des Landes Mecklenburg-Vorpommern haben. Wir brauchen in Deutschland für die sogenannte Kategorie 4, nämlich verseuchte, munitionsverseuchte Gebiete, brauchen wir Taktik und Technologie. Wenn wir die nicht bekommen, sind wir nicht in der Lage, in diese Gebiete hineinzugehen und ein solches Feuer zu löschen. Und deswegen ist für mich vollkommen klar, ob nicht gegebenenfalls sogar europäische Löschflugzeuge angefordert werden müssen, um dieses Feuer unter Kontrolle zu bringen.
So, also man hört, das ist ihm wirklich dringend. Es gab ja auch letztes Jahr schon in Brandenburg, wie du auch gesagt hast, in Munitionsgebieten Feuer. Und das dauert eben total lange, bis die dann gelöscht sind.
Bei diesem Brand jetzt in Lübtheen, weiß man denn, warum er ausgebrochen ist? Einfach nur, weil es jetzt heiß war?
Die Behörden gehen im Moment davon aus, dass es Brandstiftung war, weil wohl mehrere Brandherde entdeckt wurden und jetzt ermittelt die Kriminalpolizei auch.
Was man auch heute lesen konnte, war, dass man diesen Brand wohl auch schon in Berlin gerochen hat?
Ja, die Feuerwehr hat heute in ziemlich vielen Regionen Anrufe bekommen, dass es nach Rauch stinken würde. Und in Berlin, das ist immerhin fast 200 Kilometer weit weg und sogar auch in Sachsen, in Leipzig und Dresden nämlich, das ist noch weiter weg, da gab es diese Anrufe. Und die Feuerwehr sagt, das kann nur von diesem Feuer bei Lübtheen kommen.
In Mecklenburg-Vorpommern. Da brennt ein Wald auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz. Das Feuer ist nur schwer zu löschen. Die Informationen dazu, die kamen von Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, neuer Monat fängt heute an. Ein Monat mit 31 Tagen. Wir haben Juli. Und heute am 1. Juli hat Japan zum ersten Mal seit über 30 Jahren wieder für kommerzielle Zwecke Wale gefangen und getötet. Also um das Walfleisch zu verwerten und zu verkaufen, denn seit heute ist Japan nicht mehr Mitglied der Internationalen Walfangkommission und damit auch nicht mehr gebunden an das Walfangmoratorium dieser Kommission, das nämlich den Walfang zu kommerziellen Zwecken verbietet. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich die Geschichte genauer angeschaut. Warum hat Japan jetzt diesen Schritt gemacht?
Also es gibt ja schon lange Streit in der Internationalen Walfangkommission, der IWC, zwischen den Ländern, die gar keine Jagd auf Großwale wollen, und den Walfangnationen wie Japan, Norwegen und Island, die Walfang in bestimmten Umfang zulassen wollen. Die Walfangkommission verbietet die Jagd auf 13 Großwalarten aus kommerziellen Gründen seit 1986. Im vergangenen Jahr hatte Japan nochmal versucht, den kommerziellen Fang wieder zu erlauben, ist aber gescheitert und deswegen jetzt aus der Kommission ausgetreten. Aha,
aber Japan hat doch in all den Jahren immer mal wieder Wale gefangen, oder?
Genau, das hat man auch immer gehört. Aber in den letzten 3 Jahrzehnten bekam der Walfang das Label in Japan aus wissenschaftlichen Gründen. Das Walfleisch der getöteten Wale wurde aber anschließend trotzdem genutzt für Supermärkte und Restaurants. Allerdings muss man jetzt auch mal dazu sagen, dass Walfleisch gar keinen großen Absatz findet in Japan. Also im Durchschnitt essen Menschen in Japan pro Kopf und pro Jahr bloß zwischen 30 und 50 Gramm davon. Wohlgemerkt im Jahr.
Essen die deshalb so wenig, weil es so teuer ist?
Das ist wohl nicht unbedingt der Hauptgrund. Es ist einfach nicht besonders beliebt. Die ganze Industrie ist auch hoch subventioniert. Japan hat gar keine lange Tradition, Walfleisch zu essen. Das Land wurde nämlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg zur Walfangnation auf Drängen der US-Amerikaner, um die Bevölkerung mit Proteinen zu versorgen. Nach dem Krieg war da wohl ein ziemlicher Mangel. Es gibt auch nur 250 Walfänger in Japan. Trotzdem wird jetzt in der Diskussion japanische Tradition oft als Argument für den Walfang angeführt und dass man sich eben nicht vorschreiben lassen wolle, was man zu essen hat.
Also ist eine Tradition, halten wir fest, und offenbar nicht so lecker auf dem Teller. Gut, wie viele Wale betrifft das denn jetzt, wenn jetzt kommerziell wieder gejagt wird?
Also Japan hat eine Fangquote von 227 Tieren bis Ende Dezember festgelegt. Das sind weniger als zuvor zu wissenschaftlichen Zwecken getötet wurden. Heute haben sie bereits 2 Wale gejagt und erlegt. Walschutzorganisationen wie Sea Shepherd und andere Meeresschutzverbände kritisieren natürlich diesen Schritt. Sie sagen, auch wenn manche Bestände wieder wachsen von Walen, könne man nicht davon sprechen, dass sie sich erholt haben, wie die japanische Fischereibehörde oft argumentiert. Das Problem bei den großen Meeressäugetieren ist ja auch tatsächlich, dass sie sich so langsam reproduzieren. Also sie bekommen nur alle paar Jahre ein Jungtier. Und außerdem leben viele Großwalarten in Gruppenverbänden. Und es ist gar nicht klar, welche Auswirkungen das hat, wenn davon einzelne Tiere rausgenommen werden, getötet werden, die vielleicht eine besonders wichtige Funktion für die Gruppe haben. Es gibt interessanterweise aber auch bei dieser ganzen Diskussion inzwischen positive Stimmen zu der jetzigen Entwicklung von Naturschützern.
Aha, die finden das gut, dass wieder gejagt wird?
Ja, man ist so ein bisschen erstaunt, aber Patrick Ramage von der Tierschutzorganisation IFAV, der lobt, dass Japan angekündigt hat, Wale nur noch in küstennahen japanischen Gewässern zu jagen und nicht mehr wie zu wissenschaftlichen Zwecken auch in Hochseegewässern von Nord- und Südpazifik. Er meint, dass Japan mit diesem Schritt einerseits sein Gesicht wahren kann, andererseits die hochsubventionierte Walfangindustrie wahrscheinlich bald von selber aussterben werde.
Ah, das könnte dann in der Tat der Anfang vom Ende sein. Seit heute werden vor Japans Küsten wieder Wale aus kommerziellen Gründen gefangen und getötet. Die Einzelheiten dazu, die hat Verena von Keitz aus unserem Team zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich glaube, wenn wir etwas geschlafen haben, dass wir dann willens sind, uns wieder an den Kompromiss zu machen, zumal wir gerne ein Ergebnis abliefern würden, bevor der Präsident des Europäischen Parlaments gewählt wird. Und nach jetzigem Zeitplan ist das Mittwoch. Und insofern ist die Zeit endlich bis dahin. Ich glaube, dass es kompliziert ist, aber ich hoffe nach wie vor bei gutem Willen, dass es auch machbar ist.
Angela Merkel heute an diesem Montag nach 18 Stunden Verhandlungen, kaum Schlaf und keiner Lösung. Die Suche nach dem künftigen EU-Spitzenpersonal, sie geht also in die Overtime-Verlängerung. Es scheint ein Vorschlag aber momentan auf dem Tisch zu liegen, wonach der Kommissionschefposten an den Sozialdemokraten Franz Timmermans gehen soll und gleichzeitig zwei Ämter, nämlich die des EU-Parlamentspräsidenten und des Ratspräsidenten, an die Konservativen gehen würden. Aber was auch zu hören ist, die osteuropäischen Staaten, die scheinen mit dieser Lösung nicht ganz so happy zu sein. Außerdem geht es ja noch um eine neue Chefin, einen neuen Chef für die Europäische Zentralbank und um eine neue EU-Außenbeauftragte oder Außenbeauftragter, muss ja auch noch gefunden werden. Wie das in Brüssel genau abläuft, Nacht durchmachen, reden, nur kurz ausruhen und dann wieder verhandeln, das wollte ich heute von unserem Korrespondenten Paul Vorreiter wissen. Gibt es denn da auch mal die Möglichkeit, sich zwischendurch auszuruhen?
Also es ist ja so, dass diejenigen, die dort im Rat waren, also und auch in diesen Gesprächen beteiligt waren, sich ja immer auch in unterschiedlichen Konstellationen getroffen haben. Also dass zum Beispiel dann der Franz Timmermans sich dann zum Beispiel getroffen hat mit dem bulgarischen Ministerpräsidenten und dass man sich dann auch irgendwie ja in einem Vier-Augen-Gespräch getroffen hat. Also man quasi immer wieder in neuen Formen zusammengekommen ist. Also dadurch hat man, glaube ich, auch genügend Bewegung, um sich eben dort in diesen Räumen dann aufzuhalten. Was uns Journalisten angeht, wir waren in einem großen Atrium, wo mehrere Bänke hintereinander gestellt waren und wir da einfach zu 100 saßen und immer wieder mal jemand rausgekommen ist von den nationalen Delegationen und immer wieder dann auch mal irgendwelche Informationen, irgendwelche Zwischenstände hat durchblicken lassen. Und das sind dann die Momente gewesen, wo wir dann wieder wach wurden. Aber ansonsten haben wir da auch schon auf den Tischen gelegen und ja, da kam man dann halt am Ende auf die 3 Stunden zusammen.
Aber ich meine, am Ende entscheidet ja irgendeine Mehrheit. Es ist jetzt nicht so, dass man nur darauf wartet in diesen Verhandlungsrunden, dass irgendjemand aus dem Raum geht, damit man schnell eine Mehrheit hat für einen Kandidaten, den man durchbringen will?
Nein, so geht das nicht. Also es wurde zum Beispiel auch über keine dieser Optionen abgestimmt, hat Kanzlerin Merkel dann auch heute Mittag Bescheid gegeben, weil sich eben schon durchgesickert ist oder irgendwie schon früh klar war, dass es eben für keine dieser Konstellationen eine Mehrheit gab. Das hat man nicht gemacht. Und man lässt sich bei diesen Verhandlungen insofern auch Zeit, weil man weiß, dass das relativ sensible Verhandlungen sind. Also zum Beispiel zu sagen, man überstimmt jetzt einfach eine gewisse Anzahl an Ländern, das vielleicht formal funktionieren würde, ist trotzdem etwas, was man im Rat vielleicht sich dann doch zweimal überlegt, weil es gibt in Europa ja auch Entscheidungen, die einstimmig gefällt werden müssen. Und da will man es sich, einfach mit den Ländern nicht verscherzen. Und deswegen hat auch diese Kompromisssuche da, ja, dauert auch so lange, weil eben man versucht, einen sehr, sehr breiten Konsens zu finden, um es sich später nicht zu verscherzen.
Weiter geht's morgen. Wie wahrscheinlich ist es, dass morgen eine Lösung in Brüssel gefunden wird?
Das war die Frage, die uns alle interessiert hat, weil wir natürlich auch den Eindruck hatten, dass man nach 18 Stunden, und es waren ja am Ende sogar mehr als 18 Stunden, wenn man auch noch die Zusammentreffen der Parteifamilie noch mit dazu nimmt, die im Vorfeld des Gipfels gestern waren, was denn morgen genau anders sein soll als heute Nacht. Und da meinte Kanzlerin Merkel Folgendes dazu.
Ja, das ist ja, wenn wir wüssten, was sich bis morgen ändern soll, dann hätten wir ja heute weitermachen können. Also wir denken einfach, dass wir mal eine Pause brauchen und dann vielleicht neue Einsichten haben.
Ja, und wie diese Einsichten aussehen werden, das schauen wir uns dann morgen ab 11 Uhr an. Aber es ist tatsächlich so, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen können, wie dieses Personalpaket aussehen wird.
Die Europawahl, sie ist 5 Wochen her und die Suche nach einem Kommissions- und Parlamentspräsidenten oder einer Präsidentin geht auf jeden Fall weiter. Nach dem Sondergipfel gestern und der Sondernacht, die man eingelegt hat, will man morgen einen neuen Versuch starten. Informationen waren das aus Brüssel von Paul Vorreiter.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir reden über postmortale Würdigung. Manche Menschen, das ist ja so, die bleiben uns in Erinnerung auch nach ihrem Tod, weil sie vielleicht ein spezielles Aussehen hatten. Karl Lagerfeld zum Beispiel, könnte man dazu zählen, Modedesigner. Vor einem knappen halben Jahr ist er ja gestorben. Immer mit Sonnenbrille unterwegs gewesen, langen weißen Haare zum Zopf gebunden, ikonografisch schwarz-weiße Klamotten immer gehabt. Jetzt bekommt er für diesen Style eben eine postmortale Würdigung aus einer Ecke, die man vielleicht ja jetzt nicht vermuten würde. Verena Nach. Ihm wurde jetzt nämlich eine neu entdeckte Spinnenart benannt. Ne?
Ja, eine kleine Springspinne, die an der australischen Ostküste lebt, gerade mal einen halben Zentimeter groß. Sie heißt jetzt Iotus Karl-Lagerfeldi und den Namen haben sich der Spinnenforscher Danilo Harms vom Hamburger Zentrum für Naturkunde mit zwei australischen Kollegen überlegt. Die drei haben zusammen halt diese Tierart als erste beschrieben, weil sie das Tier, Zitat, von den Farben her an den reduzierten Stil Karl Lagerfelds erinnert hat, haben sie diesen Namen gewählt.
Kannst du mal beschreiben, wie das Tier aussieht?
Also die Spinne, wie gesagt, ziemlich klein. Die ist schwarz-weiß gefärbt, anders als verwandte Arten. Die sind nämlich sehr bunt. Sie hat große schwarze Augen. Das ist relativ typisch für Springspinnen. Das haben die Forscher aber sofort mit dieser Sonnenbrille von Karl Lagerfeld assoziiert. Und dann die schwarzen Beinglieder der Spinne haben sie erinnert an die Handschuhe, die Karl Lagerfeld immer trug. Und außerdem hat sie wohl so eine Art weißen Kentkragen und damit ist die Assoziation dann einfach komplett.
Okay, ist das jetzt besonders nett, eine Spinne nach einem Modeschöpfer-Modedesigner zu benennen, wegen des Aussehens?
Ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Es ist jedenfalls nicht unüblich. Es gibt zum Beispiel einen Laufkäfer, der hat stark ausgebildete Gliedmaßen und der wurde 2002 in Costa Rica entdeckt. Der ist nach Arnold Schwarzenegger benannt, Agra Schwarzeneggeri. Und dann gibt es wiederum eine Fliegenart, die so komisch mit ihren Hinterbeinen geht, so O-beinig. Und das hat die Beschreiber an Charlie Chaplin erinnert. Und deswegen haben sie sie Charlie Chaplini genannt.
In ihrer Art. Ob ihr das zu morbide findet oder vielleicht sogar ganz nett, das bleibt euch überlassen. Ihr müsst es euch anschauen. Eine Springspinnenart wurde jetzt nach Karl Lagerfeld benannt und nennt sich Iotus Karl-Lagerfeldi.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kommen wir noch mal ganz kurz zu einer Situation, die jeder von uns kennt. Da steht eine kleine Gruppe auf einer Party. Man denkt sich, ach prima, da gibt's ein bisschen Smalltalk. Man geht zu dieser Gruppe, beobachtet sie, hört zu und irgendwann ist man dann soweit, man fühlt sich stark und weiß, jetzt hat man genau den richtigen Zeitpunkt ausgemacht, gibt seinen Kommentar in die Runde und Stille. Herablassende Blicke. So ist es Ivanka Trump gegangen auf dem G20-Gipfel am Wochenende in Osaka, Japan. Die Runde bestand aus Justin Trudeau, Theresa May und Emmanuel Macron. Und kurzzeitig dann eben auch Ivanka Trump. Das Video ihres Smalltalk-Versuchs, das geht gerade durchs Netz. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting hat das auf eine Idee gebracht. Er hat bei unseren nahen Verwandten, also den Affen, mal nachgeschaut, wie die das eigentlich so machen.
Schimpansen können sich problemlos miteinander verständigen, auch ohne eine Sprache nach menschlichem Maßstab. Das hier ist ein typisches Begrüßungsgeräusch. Hier passiert gerade was Aufregendes. Und wenn nichts ist, dann hört sich das so an. Dann herrscht halt Ruhe. Wieso es so ruhig ist, weiß Primatenforscherin Catherine Crockford.
Smalltalk is likely still too costly for animals.
Smalltalk ist einfach zu kostspielig. Das bringt nichts. Crockford forscht am Max-Planck-Institut für Verhaltensforschung. Heute hatte sie leider wenig Zeit, daher hat sie mir per Mail geantwortet. Die Affen, die sie beobachtet, reden nur, wenn sie wirklich was zu sagen haben.
In case of chimpanzees, they are subjects to ambushes.
Im Falle der Schimpansen ist das so, dass sie Opfer von Hinterhalten werden können. Von Leoparden, Menschen oder auch von artgleichen, aber feindlich eingestellten Nachbarn. Wenn sie vokalisieren, besonders in Kleingruppen, dann muss auch was dabei rumkommen.
So when they vocalize, especially when in small groups, it should count.
Denn mit jeder Äußerung steigt auch das Risiko, entdeckt zu werden. Ähnlich die Lage auf dem G20-Gipfel.
We are here at the G20 in Osaka.
Ivanka ist mit Vater Donald Jay auf diplomatischer Mission. Ähnliche Lage, weil, wenn du da anfängst zu reden, obwohl du nichts zu sagen hast, kann das auch kostspielig sein und gefährlich.
It was, quote, an awkward, a super awkward moment, as the first daughter tried to interject into a discussion between Macron, Theresa May and Christine Lagarde.
Und Justin Trudeau ist auch dabei. Super ungeschickt. Peinlich zitiert die Kommentatorin von France 24 das Video von der Runde und gibt einen Tipp, worauf man bei dem 19-Sekunden-Filmchen achten sollte.
Let's take a look, but I recommend looking at Christine Lagarde's eyes, as they are pretty telling.
Macron spricht von der Bedeutung sozialer Gerechtigkeit. Theresa May ergänzt, dass viele das Thema erst dann ernst nehmen, sobald es um den wirtschaftlichen Aspekt gehe. Und Ivanka weiß offensichtlich nicht, was Phase ist. Denn sie redet plötzlich über Verteidigung. gestikuliert etwas mit ihren Händen und merkt an, dass das Ganze männlich dominiert sei. Hä? Kann ja jedem mal passieren. Falsches Thema erwischt. Ups, irgendwie nicht ganz an den Informationsstand meiner Zuhörer angedockt. Klar. Interessant aber, dass Schimpansen genau das, was offenbar hier nicht funktioniert hat, unter ihresgleichen sehr gut drauf haben. Das hat eben Catherine Crockford erforscht. Die Frage war, sind Tiere in der Lage, die Perspektive und den Wissensstand ihrer Artgenossen zu lesen und mit einzubeziehen? Um das zu testen, spielten Crockford und ihre Kollegen Schimpansenrufe über einen Lautsprecher zu. Im aktuellen Fall ging es um den Ruf, der vor einer Schlange warnt. Die Forscher untersuchten, ob Schimpansen ihre Signale variieren und mit einbeziehen, je nachdem, ob der Empfänger zuvor schon selbst vor einer Schlange gewarnt hatte oder nicht.
Wir spielten einem auf einem Pfad im Regenwald entlanglaufenden Schimpansen unterschiedliche Rufe vor. Entweder einen von einem Artgenossen, der eine Schlange gesichtet hatte, oder einen ähnlichen Ruf mit anderer Bedeutung. Kurz darauf stieß das Tier dann auf ein von uns dort platziertes Modell einer Schlange.
Die Forscher fanden heraus, Schimpansen waren abhängig davon, welche Art von Ruf sie kurz zuvor gehört hatten und welches Wissen sie also beim anderen voraussetzen können. Erstaunlich daran, genau diese Fähigkeit hätte Ivanka beim G20-Gipfel durchaus geholfen. Der Zoologe und Psychologe Klaus Zuberbühler sagt, nicht das Tier, nur der Mensch kann Geschichten erzählen. Der Fall von Ivanka zeigt aber auch, der Mensch kann mit seinen Geschichten oft mehr über sich erzählen, als er eigentlich wollte.
And it's been a productive morning, to say the least.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.